Big Show 737. Was für eine Freude. Am letzten Freitag bin ich neben ihm gesessen, am Abend in der Max Emanuel Brauerei und habe für sagenhafte 12 Euro eine Grießnockerlsuppe gegessen. Guten Morgen, Jonas Friedrich.
Und einen Marillenknödel, den du nicht vergessen darfst.
Also Markus Theil war auch dabei und er hat gesagt, hast du einen Teller bestellt? Weil dieser Marillenknödel war nämlich in einer kleinen Einbuchtung in diesem Teller und ich dachte, er wäre warm. Aber bitte, er war nicht warm. Jonas hat gesagt, nein, für solchen neumodischen Scheiß habe ich keine Zeit, ich esse einen Schnitzel, Jonas.
Das so. Ist,
so macht man das. Und dann haben wir auch noch in der Runde, vielleicht kommt Sebastian Westing auch noch dazu, aber in unserer Runde Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung. Philipp, schönen guten Morgen.
Morgen zusammen.
Philipp kennen, wer es nicht weiß, aber wer diese 60er-Doku gesehen hat, Philipp hat eine prominente Rolle in dieser Doku. Und bevor wir zum FC Bayern kommen, Philipp, ich glaube, dir war nicht klar, dass so viel von Philipp Schneider dann in dieser Doku zu sehen sein wird, isn't it?
Ehrlicherweise nicht, nee. Der Christoph Nahe, den ich auch seit vielen Jahren kenne und sehr schätze, hat mich irgendwann gefragt, ob ich Lust hätte, bei einer 60-Doku mitzumachen. Und ich hatte mit meinem Kollegen, dem Markus Schäflein, vor Jahren eine Audio-Doku selber gemacht über 60 und den Arena-Bau und wie die Bayern und der Löwe sozusagen da miteinander zusammenhängen. Und ich dachte, okay, der will da halt irgendwie zwei Sätze hören von mir zu, und weil das irgendwie ein bisschen darauf fußen würde. Ja, und dann hat er mich irgendwie 2 Stunden interviewt. Und dann dachte ich noch, was macht er jetzt mit dem ganzen Material? Und
er hat es gebracht. Er hat 2 Stunden gebracht.
Er hat es einfach gesendet, ja.
Also ich möchte ganz kurz sagen, dass es eine fantastische Doku ist, die einem wirklich ans Herz geht. Ich bin gerade am Ende von Folge 2. Die schönste Zeit vielleicht der Löwen. Es gibt so einen kleinen Teil in mir, da ist gerade Wildmoser und Loran zu Ende, der sich fragt, soll ich nicht einfach hier aufhören, weil das ist irgendwie so der Höhepunkt und jetzt ist ja klar, jetzt rauscht der Aufzug nach unten und ach, vielleicht belasse ich es einfach dabei.
Aber Jonas, weißt du, warum du es nicht machen darfst? Du musst weiterschauen.
Ja.
Weil wegen Francis Kyoyo. Also ich finde die Doku auch unglaublich gelungen, die der Christoph Nahe gemacht hat, aber dieses Interview mit Francis Kyoyo und wie er denn seinen Elfmeter reflektiert und wie er erzählt über diesen verschossenen Elfmeter, das ist wirklich, das muss ich auch ehrlich sagen, das hatte ich so nicht auf dem Schirm, sonst hätte ich Francis Kyoyo schon selbst vorher mal getroffen und ihn interviewt, dass der so super darüber erzählt und da sind dann, ich will dich jetzt auch niemanden spoilern, der erzählt dann ja auch interessante Dinge, wer ihn anschließend angerufen hat und ihm sozusagen kondoliert hat. Aber kleiner Spoiler, es war niemand von 1860, sondern von einem anderen großen Münchner Verein.
Natürlich.
Jetzt hat es mich ein bisschen gerissen, ich muss kurz aufspielen. Du sagst, ein anderer großer Münchner, also auf 60 ein großer Münchner Verein gewesen wäre. Und was mir bei Francis Kyoyo wirklich imponiert hat, wie fantastisch der Junge Deutsch spricht. Wobei, Junge ist ja keiner mehr, ein erwachsener Mann. Und Philipp, arbeitet er für ein DFB, weil ich habe ihn als Trainer gesehen. Ich
weiß, nee, der hat eine Fußballschule in Berlin. Der ist sozusagen sein eigener Chef und das war seine Schule, die man da zu sehen bekommt.
Ihr habt Jonas, ich gucke weiter.
Okay, Jonas, ich habe gestern meine Schüler, ein großer Bayern-Fan, sagt, ja, Arsenal 18 Spiele unbesiegt, Bayern 16 oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Huber, was glauben Sie, wie es heute Abend ausgehen wird? Und ich sage, es wird wurscht sein. Ja, es hat überhaupt keine Relevanz, das Spiel, weil entscheidend ist dann im Frühjahr. Jetzt verlieren die Bayern 3-1. Hat das eine Relevanz, dieses 1-3? Das übrigens Philipp Schneider, der hier in der Runde ist, hat vorausgesagt, ich habe ihn am Montag gefragt, hast du Zeit? Und Philipp schreibt zurück, um über das 1-3 von Bayern bei Arsenal zu sprechen. So war es dann auch. Tag. Aber Jonas, welche Relevanz hat dieses 1-3 aus Sicht des FC Bayern?
Also wenn das jetzt natürlich ganz absolut betrachtest, die Welt dreht sich weiter, weiter geht's. Es ist lediglich ein Spiel der Ligaphase gewesen. Gleichzeitig ist es natürlich das Klären von 2 absoluten Top-Teams, vielleicht die formstärksten, wer denn jetzt eigentlich gerade vielleicht den einen Tick besser ist. Und genau das haben wir gestern Abend dann gesehen. Ich habe meiner Meinung nach, bilde mir ein, bei Arsenal auch gespürt zu haben, dass das eine Mannschaft ist, die on a mission ist und die dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte, weil sie ja unter anderem auch in der Champions League, in der vorvergangenen Champions League Saison an den Bayern gescheitert sind, weil sie letztes Jahr auch knapp gescheitert sind an diversen Titeln, weil sie in den letzten Jahren an Dingen gescheitert sind. Und in diesem Jahr, das ist mein Eindruck, das ist ihr Jahr. Und diesen Anspruch, das wollen sie in jedem Spiel dokumentieren. Das schaffen sie bislang auch sehr gut und sehr eindrucksvoll. Und die waren gestern einfach besser als der FC Bayern. Und wir alle wissen und glaube ich, wir haben ein ganz gutes Gespür dafür, wie formstark und brutal gut München eigentlich ist. Dementsprechend, ich fand, das war gestern ein Top-Spiel. Fantastischer Fußball auf Top-Level. Und einer muss verlieren, das war der FC Bayern. Und du kannst deinem Schüler natürlich aber trotzdem sagen, ja, stimmt, die ganz große Relevanz hat es nicht. Und trotzdem war es ein Mega-Abend.
Ich fand es erstaunlich. Irgendwie hatte ich den Eindruck dann vor allen Dingen in der zweiten Hälfte, Philipp, dass Arsenal gegen die Bayern so gespielt hat, wie die Bayern manchmal zu Hause gegen meinetwegen Wolfsburg spielen. Die waren so bissig. Also wie Jonas sagt, die wollten es einfach mehr. Und dieses zweite Gegentor, das die Bayern bekommen haben, ja, diese Flanke rein, wo Laimer dann zu spät kommt, so passiv habe ich die Bayern oder waren sie überrascht? Ich kann es gar nicht deuten. Was hast du gestern Abend gesehen? Aber diese Bissigkeit von Arsenal, die hat mir echt getaugt gestern.
Ich fand ja, es reden ja eigentlich gerade über diese zweite Halbzeit, in der Arsenal ja klar besser war. Das haben die Statistiken gezeigt, das hat auch der Betrachter gesehen. Ich fand aber ehrlicherweise auch die erste Halbzeit schon relativ bemerkenswert. Und zwar aus dem Grund, weil man sah, dass die Bayern klar den Ballbesitz dominiert hatten. Die Bayern haben gespielt im fremden Stadion. Wer mal in diesem Stadion war, der weiß auch, was die Fans da für ein Höllenfeuer veranstalten. Also das war sozusagen von den reinen Statistikwerten war das beeindruckend. Aber die waren ja zu keiner Phase, auch in der ersten Halbzeit, und das finde ich die bemerkenswerte Sache eigentlich, waren die gefährlich. Also es ging von den Bayern auch in Halbzeit 1 keinerlei Gefahr aus, fand ich. Also Arsenal hat die Bayern das machen lassen, was sie wollten, dass die Bayern das machen. Das ist das Gefühl, das ich hatte als Betrachter. Also sie sind damit nicht in einen Matchplan reingeraten, der ihnen nicht gefallen hat, sondern Arteta wollte das genauso. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen das ist, was den Kompany jetzt beschäftigt. Und nach dem, der war ja so ein bisschen auf diese typische Kompany-Weise, der ist ja nie wirklich so zerknirscht und so, ne? Und der ist ja auch immer natürlich ein unheimlich fairer Verlierer. All das hat er auch wieder gezeigt. Aber ich fand dieses Match-Interview, das er auf dem Rasen gegeben hat danach, das hat schon gezeigt, wie sehr das jetzt an ihm genagt hat, weil das war auch ein Spiel, das er sehr, sehr gerne gewonnen hätte, eben weil er auch Arteta als Trainer halt sehr bewundert und die ja auch eine gemeinsame Zeit hatten bei Manchester City, wie man weiß, wo Arteta halt im Trainerteam war und Kompany noch Spieler war. Also, weil du eingangs gefragt hast, was bedeutet das zu diesem Zeitpunkt? Einerseits nichts, völlig richtig. Andererseits finde ich schon, dass, also ich glaube, wenn man das Spiel jetzt 10-mal wiederholt hätte, dann wäre das wirklich auch 9-mal genauso wieder ausgegangen. Und das war kein Zufall, der sich da zugetragen hat.
Wir begrüßen den großen Sebastian Wessling in der Runde. Grüß dich, Sebastian.
Hallo Jens.
Wir sind gerade beim FC Bayern und hören es gut. Fühl dich kurz rein, Jonas. Lennart Kahl schießt das Tor. Ich fand es bei DAZN ein kleines bisschen zu hoch gehängt. Also es ist noch kein Messi, aber der schwebt gerade auf einer Wolke. Würde es sich jetzt schon lohnen, eine Eintrittskarte für Lennart Kahl zu kaufen, um ihn zu sehen in einem Fußballspiel?
Also es geht schon irgendwie so in die Richtung, jetzt nicht allein für ihn wahrscheinlich, aber das ist natürlich eine Entwicklung, die hatte keiner auf dem Schirm. Also das ist ja eine lustige, einfach lustig, wie das Schicksal da so zusammenhängt mit der Nichtverpflichtung von Florian Wirtz. Das ist alles ein bisschen konjunktiv, aber so viel Fantasie braucht man nicht, um sich vorzustellen, dass natürlich das alles dann ganz anders gekommen wäre. Dann kann ich mich erinnern, zu Beginn der Saison, der hat ja eine fantastische Vorbereitung gespielt. Dann war es das Tottenham-Spiel, letztes Testspiel. Der macht Mords das Tor und setzt sich danach ungefähr so auf die Bande und lässt sich schon mal dick abfeiern. Und da gab es ganz viele beim FC Bayern, die gesagt haben, boah, um Himmels Willen, kann den bitte einer einfangen? Der hat gerade in der Vorbereitung ein Tor gemacht, lässt sich schon fett abfeiern. Also da war schon noch so ein bisschen Skepsis zu spüren. Zugleich war zu spüren, dass das ein Spieler ist, dem ist einfach alles wurscht. Der zieht sein Ding durch. Und der überrascht nicht nur beim FC Bayern sehr viele, sondern jetzt auch ja, der großen Fußballöffentlichkeit. Das ist jetzt gerade ein Startelfspieler. Und das Tor ist Weltklasse im Übrigen. Also als
Ja,
Mannschaft mit ihm dann
als
als
Mannschaft.
Vollstrecker. Also das war die einzige Möglichkeit, wie Arsenal zu knacken war. Du brauchst ein absolutes Weltklasse-Tor mit drei Top-Aktionen. Und er bringt sie zu Ende und spielt da auf eine ganz natürliche Art und Weise mit. Spoiler, der wird auch sein Tief kriegen. Das wird irgendwann mal kommen. Im Moment hat er einen total geilen Flow und ist also zumindest eine Teileintrittskarte wert.
Sebastian, nicht, dass man in Dortmund Erfahrung hätte mit jungen Leuten, die zu viel Selbstvertrauen hätten, aber muss man solche junge Leute einfangen? Oder soll man es einfach laufen lassen, weil, wie Jonas sagt, irgendwann kommt ja das Tief. Es muss ja nicht gleich so ein Tief sein, wie es Florian Wirtz angeblich gerade in Liverpool hat.
Ja, da gibt es ja unterschiedlichste Ansichten, aber ich bin ein Freund davon, die Dinge dann wirklich laufen zu lassen. Also, wie Jonas ja zu Recht gesagt hat, also man spürt ja in solchen Momenten dann auch, was so ein Spieler mitbringt und dass er sich, du musst ja sehr von dir überzeugt sein, um es bis dahin zu schaffen und um dann auch ganz selbstverständlich in einer Champions League Startelf zu stehen und dort dann auch eben genauso rotzfrech aufzuspielen, wie er das tut. Und wenn dir ein Trainer die ganze Zeit immer nur erzählt, ey Junge, du bist doch nicht so weit, du bist erst 17, mach mal langsam, 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 bremsen, bremsen, da halte ich ehrlicherweise nicht viel von. Also wenn der Junge jetzt gut ist, wenn er Selbstbewusstsein hat, dann lass ihn doch spielen, lass ihn das ausleben, solange er das nicht überzieht und solange er sich jetzt nicht irgendwie, wie man dann so unschön sagt, über die Mannschaft stellt, ist das doch toll. Dann soll er doch seine Tore schießen, soll er sich doch feiern lassen, wenn er das Selbstbewusstsein mitbringt, das er ja braucht, um da oben zu funktionieren. Besser kann es doch gar nicht gehen.
Philipp, hast du
Ja.
schon Erfahrungen gemacht? Bitte.
Ja, ich wollte nur sagen, Karl hat ja mehr Tore in England geschossen als Florian Wirtz.
Komm, das ist gemein, Philipp.
Ja, nein,
Das
das war auch gemeint.
ist.
Das war wirklich unsachlich. Ich ziehe diesen Wortbeitrag zurück. Nein, also ich tatsächlich, alles, was gesagt wurde, ist ja völlig richtig. Ich wundere mich manchmal, er hat ja, wie wir alle wissen, als Berater Michael Ballack. Was ich immer besonders schön finde, ist, wenn Michael
War
Ballack dann.
Experte gestern, um Gottes Willen,
Genau.
wusste ich nicht.
Ja, der Michael Ballack ist sein Berater und deswegen, ich finde, das muss man auch dann immer im Hinterkopf haben, wenn er halt auf DAZN dann halt sozusagen seinen Spieler halt kommentiert und den lobt. Ich finde trotzdem, um Ballack meinen Schutz zu nehmen, ich finde, er macht das ja nicht auf übertriebene Weise, sondern alles, was er sagt, hat er ja Hand und Fuß. Was ich eigentlich sagen wollte, mich wundert das manchmal, dass der Ballack nicht einer ist, weil er kennt ja das Geschäft auf unvergleichliche Weise, dass er auch so einen jungen Kerl dann mal an die Seite nehmen kann und sagen, pass mal auf, jetzt setz dich mal nicht so auf die, was der Jonas gerade angesprochen hat, setz dich mal nicht nach einem Testspieltor auf die Bande wie Cristiano Ronaldo, nachdem er Atletico Madrid im Alleingang, wir erinnern uns, das ist ja ein ikonischer Torjubel, den er danach gestellt hat, nachdem Cristiano Ronaldo Atletico Madrid im Alleingang sozusagen aus dem Wettbewerb geschossen hatte mit einem Hattrick. Da gab es halt dieses Bild. Und er hat ja auch danach sein erstes Bundesligator. Da hat er sich dann wie die Christusstatue in Rio de Janeiro, die auf dem, ne, wir kennen, so hat er sich hingestellt in den Strafraum, hat sich gefeiert. Also der müsste eigentlich mal an die Seite genommen werden und ihm müsste einfach mal gesagt werden, bleib doch mal, du spielst so toll, lass doch einfach deinen Fußball sprechen, aber sei in den Interviews ein bisschen weniger selbstbewusst. Ich erinnere mich auch an einen Satz, ich glaube, das war sein erster Mixzone-Auftritt. In dieser Saison, wo er halt gesagt hat, da wurde er gefragt, was er denn sich vorgenommen hat für die Saison. Und da hat er allen Ernstes gesagt, er wolle vorangehen und die Mannschaft zur Meisterschaft führen. Das ist halt alles immer so eine kleine Umdrehung zu viel. Er ist halt unglaublich selbstbewusst, aber ich kann damit gut, ich mag sowas auch. Also mir ist das lieber als diese Spieler, die nichts sagen und wo nur Worthülsen rauskommen. Aber mich wundert es, wie gesagt, dass beim FC Bayern und auch sein Berater, dass keiner den mal so zur Seite nimmt und dem so ein kleines Sprachcoaching irgendwie verpasst.
Also ich glaube, ohne es beweisen zu können, wenn du so einem Spieler sowas neben dem Platz abschleifst, dann läufst du das Risiko, dass du ihm auch auf dem Platz diese selbstverständliche Unbekümmertheit abnimmst. Also kann ich nicht beweisen, ist aber so ein Gefühl, das ich habe, dass das einfach seine Persönlichkeit ist. Und solange das im Rahmen bleibt und solange das jetzt kein Mannschaftsgefüge sprengt, würde ich immer sagen, aber da sind wir jetzt sehr, sehr, sehr im Konjunktiv-Theoriebereich, aber würde ich immer sagen, lass den Jungen doch laufen, dann soll er halt jubeln wie Jesus, solange es die Mannschaftskameraden nicht groß stört. Mein Gott, und wenn es ein paar Journalisten stört, soll er doch machen.
Nein, ich meine auch nicht, dass der jetzt in die Nonnenschule soll oder so, ne?
Ja.
Sondern einfach, man kann ihm doch zwei, drei Tipps einfach geben. Das reicht doch schon. Also das.
Jonas, muss denn Jamal Musiala sich angesichts des neuen Messi Sorgen machen, dass er überhaupt einen Platz hat in dieser Bayern-Mannschaft, wenn er zurückkommt?
Es wird einen Platz geben für ihn. Mach dir keine Sorgen.
Okay, gut. Ja, und was ist es dann für den FC Bayern? Dann muss man wirklich zu jedem Heimspiel des FC Bayern gehen und auswärts auch mitfahren, weil diese Mannschaft, ich bin ja weit davon entfernt, Bayern-Fan zu sein, aber sie macht schon trotz dieser Niederlage gestern, also mir macht sie Spaß, immer noch zuzuschauen und das, ich hänge es halt dann doch auch. Ich war skeptisch bei Vincent Kompany, aber der scheint irgendwie den Draht zur Mannschaft gefunden zu haben.
Fangen wir da jetzt an. Also natürlich, das ist eine Top-Fußballmannschaft. Also das ist ein wahnsinniges Niveau, das diese Mannschaft spielen kann und jetzt auch über einen echt langen Zeitraum hat. Und das ist eine Mannschaft, die vieles widerlebt. Das darf man, es geht so schnell, aber man soll es nicht vergessen. Also es ist eine Mannschaft, die hat keine Sommerpause gehabt, die spielt eine Club-WM und begeht eigentlich ein nie dagewesenes Experiment. Also da rauszukommen und körperlich bislang durchzuziehen, das ist unglaublich. Diese Club-WM hat dann anders als vorausgesagt nicht zur Ermüdung geführt, sondern was, das sagen sie ja zumindest beim FC Bayern, eigentlich dazu geführt hat, dass diese Mannschaft noch mehr zusammengewachsen ist, das waren diese Wochen in den USA. Gemeinsam mit dem Trainerteam. Die Prinzipien, die letztes Jahr schon gelegt worden sind, sind einfach nochmal schärfer und verfeinert auf dem Platz zu sehen. Die Mannschaft war individuell schon vorher gut, aber jetzt ist sie im Kollektiv nochmal so ein bisschen besser geworden, einfach in vielen Details. Dann diese komplette Widerlegung des Transfersommers, Klammer auf, das hat auch beim FC Bayern so keiner vorausgesehen. Also das ist jetzt kein komplettes Irren der Öffentlichkeit. Die ein oder andere Aufregung, über die kann man milde lächeln im Nachhinein, aber das ist auch im Club so. Und es hat sich gefügt. Und das fügt sich zu einer Mannschaft, die Großes erreichen kann in dieser Saison, wenn alle fit bleiben. Das gilt wie immer für alle. Und da schließt sich so ein Stück weit der Kreis. Es ist ein Stück weit vielleicht das eine Thema, dass sowohl Arsenal als auch der FC Bayern ihre Form dann hoffentlich auch ins Frühjahr kriegen und auf dass der Form-Peak nicht zu früh stattfindet. Das hat PSG letzte Saison eindrucksvoll gelehrt. Die entscheidenden Wochen, die kommen noch und es ist leider gar nicht so wichtig, wie es im Herbst so läuft.
Jens, nochmal nur Stichwort, weil Jonas das gerade sagt, ist Stichwort Transfersommer. Da ging es ja schon heiß her bei den Bayern, wenn wir uns richtig erinnern. Ne? Und es war ja nicht nur, der Umstand, dass alle Florian Wirtz haben wollten und ihn niemand bekommen hat bei den Bayern, sondern es gab ja danach auch eine sehr spannende Debatte, wie ich fand, nämlich die Frage, bekommt jetzt die sportliche Leitung noch einen Spieler gekauft? Ja. Zum Beispiel ein Kunku sollte ja noch gekauft werden. Und Jonas, weil du eben völlig zu Recht sagtest, wäre Wirtz gekommen, hätte ich gern mal gesehen, wie oft Lennart Kahl gespielt hätte. Das Gleiche gilt meines Erachtens nach auch für den Fall, wäre ein Kunku gekommen. Und Max Eberl wollte ihn kaufen, der wollte ihn unbedingt haben. Und dann gab es ja einen Beschluss des Aufsichtsrats, angeführt natürlich von Uli Hoeneß, von wem sonst, die gesagt haben, nein, es wird nicht mehr gekauft, es wird nur noch geliehen. Was zur Folge hatte, dass jetzt Nicolas Jackson als Leihspieler noch da ist, der im Grunde ja von all den Offensiven die geringste Rolle nach wie vor noch spielt. Aber tatsächlich ist ja diese Entscheidung, die da getroffen wurde, stand jetzt sehr schlau gewesen, weil genau das war der Plan. Die wollten ja, dass die Nachwuchsspieler herangeführt werden und die wollten im Aufsichtsrat, dass der Trainer in gewisser Weise dazu gezwungen wird, diese Nachwuchsspieler zu integrieren. Und das ist ja nicht nur Lennart Kahl, das ist auch Tom Bischoff, den wir in den interessantesten Rollen schon in dieser Saison auf dem Platz gesehen haben. Und deswegen muss man sagen, Stand jetzt, dieses, auch wenn der Max Eberl jetzt sagt, ja, das sei ja alles so geplant gewesen, muss man leicht korrigieren, sagen, nein, das war nicht von allen so geplant gewesen. Und er selber wollte, wenn er ehrlich ist, auch eher noch einen Spieler kaufen. Und aber jetzt ist es Stand jetzt so gekommen. Und dann wird natürlich trotzdem die spannende Frage sein, wie sieht es denn im März aus, wenn es heiß hergeht in der Champions League? War das dann immer noch die richtige Entscheidung, dass der Kader so dünn angegangen wurde im Sommer? Oder wird man dann merken, wenn, was weiß ich, Harry Kane plötzlich doch wieder Rücken hat? Wir erinnern uns, das hat er ja schon mal gegen Real Madrid dann in der entscheidenden Phase. Dann wird sich zeigen, welche Entscheidung dann wirklich die richtige war. Für Lennart Kahl war es jedenfalls goldrichtig.
Pause.